Traurig, seht auf, der Retter kommt. Wachet auf und seid bereit. Ich wollte es eigentlich singen, aber ich erspare euch das. Wo ist die Kirche eingeschlafen? Wo sind wir eingeschlafen? Wenn Menschen sagen, die Pfarrer müssen mal den Mund richtig aufmachen, machen wir den Mund verkehrt auf? Und mal ehrlich, wer hat denn nicht schon mal heimlich während dem Gottesdienst auf die Uhr geschaut? Ich. Wer hat sich nicht schon damit zu tun gehabt, beim Gottesdienst mit dem Schlaf zu kämpfen und heimlich das Gähnen zu unterdrücken, dass es ja keiner sieht? Der schreibt, die Pfarrer verkünden die mächtigste Geschichte der Welt. Ich beneide die Menschen, die an ein Leben nach dem Tod glauben können. Das ist eine Aussage. Das ist echt eine Aussage. Wie konnte unsere Lehre oder die Lehre der Kirche so verstauben? Wie konnte das so aus den Augen oder aus den Ohren der Menschen rausgedrängt werden? Heutzutage ist ja Weihnachten kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Ich habe jetzt gelesen, ein Supermittel-Discount überbietet den anderen mit einem Werbespot, wo sie irgendwas rüber transportieren wollen. Könnt ihr euch noch an Fuß erinnern, dieser arme Rentner, der ganz alleine saß am Weihnachtsfest, ich weiß nicht, was von euch gesehen hat, wo dann die Familie heimlich kam, weil er eine Todesannonce in das Netz gestellt hatte. Könnt ihr euch daran erinnern? Dieser gibt es bei Lidl in der Weihnachtsfrau, um auch dem gleich zu kommen. Aber das Hauptaugenmerk ist doch heutzutage kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Die Botschaft geht doch völlig unter. Und in unserem Land ist erschreckend, dass immer mehr Menschen das gar nicht sehen wollen. Sonntag gehen wir in die Kirche, einmal im Jahr, wenn es sein muss, in die Metten, wie es so schön heißt. Und dann lasst uns aber wieder in Ruhe damit. Warum ist das so verstaubt? Was machen die damals anders? Ich möchte heute predigen über Apostelgeschichte 20, ab Vers 7 bis Vers 12. Wie ich euch kenne, habt ihr das als Text hier, genau. Und ich fange mal an. Am Sonntagabend kamen wir zusammen, um das Abendmahl zu feiern. Und Paulus predigte. Weil er schon am nächsten Tage weiterreisen wollte, nahm er sich viel Zeit und sprach bis Mitternacht. Der Raum im Obergeschoss, in dem wir uns befanden, war durch viele Öllampen erhellt. Ein junger Mann, er hieß Eutyches, saß auf der Fensterbank. Während der langen Predigt des Paulus wurde er vom Schlaf überwältigt. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel durch das offene Fenster 3 Stockwerke tief. Als die Männer ihn aufheben, war er tot. Paulus lief hinunter, beugte sich über den Toten, nahm ihn in seine Arme, dann sagte er zu den Leuten, seid ruhig, er lebt. Paulus ging wieder hinauf, er brach das Brot und sie feierten gemeinsam das Abendmahl. Er sprach noch lange mit ihnen, bevor er sie dann bei Tagesanbruch verließ. Eutychus brachten sie unversehrt nach Hause und alle waren glücklich darüber, dass er wieder am Leben war. Das ist eine Geschichte, oder? Also wir treffen uns nächste Woche hier zum Gottesdienst, Sonnabendabend und machen durch bis Sonntag früh. Ich wäre nicht da. Wie viel wären denn da? Was war damals anders? Stellt euch das mal vor, ich kann das richtig vorstellen, so ein kleines Obergeschoss, alles Lampen, Rauch, verraucht, schlechte Luft und der predigt und predigt und predigt und predigt. Wir waren alle an die Ohren, ne? Bis der junge Mann schläft ein, fällt aus dem Fenster, stellt euch... Müsst ihr euch mal vorstellen, was das gewesen sein muss für die Gemeinde. Gut, hier kann man rausfallen, da passiert nicht viel. Aber wenn du wirklich 3 Etagen tief fällst, erstens mal der Schreck in dieser Gemeinde, dann werden die alle runtergerannt sein. Der Mann ist tot. Paulus hinterher und sagt, seid ruhig. Er lebt. In manchen Übersetzungen steht, es ist noch eine Seele in ihm. Wie steht es bei euch hier? Was habt ihr für eine Übersetzung? Hört auf, auch erlebt. Er geht wieder hoch und bricht das Brot. Der junge Mann ist nach dem Gebet wieder gesund. Keine hektische Aufgeregtheit, kein Rumgerenne. Und er predigt weiter. Das ist doch nicht normal. Wir sehen uns als Gemeinde danach, dass wir Heilung erleben. Wir haben jetzt ein Heilungsteam und die beten jede Woche. Und wir sehnen uns wirklich danach. Wer sehnt sich denn nicht danach, ein Wunder zu erleben? Für diese Menschen damals war das was Normales. Da gab es keine Rumgerenne, keine Ekstase, das war was Normales. Wir hatten in unserer Gemeinde mal einen ganz schlimmen Krankheitsfall und wir haben dort als Gemeinde, das ist noch meine Jugendzeit, gebetet und gebetet. Wir haben die Nacht durchgebetet. Wir sind nach Jena vor dieses Uniklinikum gefahren als Gemeinde mit Autos und haben uns dort an alle Ecken von diesem Uniklinikum versammelt und haben gebetet. Da war Feuer da. Ich weiß noch, ich habe gesagt, ha, wenn du das willst, dass das Mädel gesund wird, ich fahre mit dem Auto dorthin und hol die und mit jeder Tages- und Nachtzeit. Auch wenn der Dank leer ist, wäre mir egal gewesen. Ne? Da haben wir so richtig gebrannt. Und dann ist das in der Dauer der Zeit eingeschlafen. Es ist nichts eingetreten und es ist eingeschlafen. Es ist eingeschlafen. Wir hatten es damals so weit geschafft, dass wir in der Gemeinde Sonntagvormittag Gottesdienst hatten und Sonntagnachmittag haben wir uns auch wieder getroffen und haben dort 2-3 Stunden Lobpreis gemacht. Mit richtig Musik und gebetet und gebetet. Das war wie so ein kleiner Aufbruch. Aber je länger die Zeit ging und wir haben nichts erlebt, desto mehr hat das nachgelassen. Dann blieben die ersten weg. Dann kamen Stimmen laut, ach, ihr macht dort Nachmittag einen Gottesdienst, bringt euch doch früh mehr ein. Und wo dann diese Stimmen laut waren, dann ist es eingeschlafen. Warum fehlt uns das heutzutage? Was ist anders? Paulus, das muss ja richtiger Mann gewesen sein. Er muss ja gepredigt haben, dass die Leute dort wirklich dabei waren. Seht auf, der Retter kommt, wachet auf und seid bereit. Wo ist die Begeisterung zu Weihnachten? Müssen wir Weihnachten feiern? Sollen wir Weihnachten feiern? Dürfen wir Weihnachten feiern? Wir haben auf Arbeit einen Arbeitskollege, der gehört zu den Zeugen Jehovas und das ist das einzige Haus, wenn ich nach Hause fahre, wo kein Licht im Fenster ist. Keine Schwibbögen, alles. Wo ich manchmal denke, Mensch, Junge, auf was verzichtet ihr freiwillig? Diese Freude. Es freuen sich doch alle irgendwo auf Weihnachten. Ich freue mich drauf. Ihr auch? Aufs Essen. Was liegst du hier in dieser Krippe? Wer einen Stall kennt, ein Stall ist Krippe. Oder würde ich mal eine Woche Urlaub machen. Ne? So schön sind manche Krippen aus. Aber wer einen Stall kennt, mein Opa hatte einen Stall und mein Vater hat immer noch den Stall in Beschlag mit Tieren. Also ich möchte dort kein Kind reinlegen. In das Warten dieser Welt fällt ein strahlend helles Licht, weit entfernt von dem Gedränge klingt die Stimme, die da spricht. Was spricht sie denn? So viel Stimmen heutzutage, was spricht sie denn, die Stimme? Johannes 5, Vers 8, Jesus spricht zu ihnen, steh auf, nimm dein Bett und geh. Die Bibelkenner wissen die Geschichte. Steh auf, nimm dein Bett und geh, das sagt Jesus. Zum nächsten sagt Jesus 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, das spricht die Stimme. Johannes 21, Abvers 15, spricht Jesus 3-mal zum Petrus nach der Frage, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Das fällt Männern schwer, ne? Das ist für Männer manchmal so, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Gehst du in die Kirche sonntags nur, weil du da bist? Weil es von klein auf so ist? Weil es eine Abwechslung ist in deiner Woche? Hast du mich lieb? Wenn Jesus dich jetzt fragen würde, von Angesicht zu Angesicht, hast du mich lieb? Was wäre deine Antwort, spontan? Hast du mich lieb? Männer tun sich ja schwer, ne, mit diesem Satz, was Frauen gerne hören wollen, ne? Ach, mein Mann hat das schon lange nicht mehr zu mir gesagt, schon Jahre nicht mehr zu mir gesagt. Das braucht man doch irgendwo. Ich sehe hier einige Frauen schmunzeln, das müsst ihr dann hinterher ausdiskutieren. Man lebt so, die Ehe ist manchmal ein gutes Bild, man lebt so nebeneinander her, man lebt und macht und macht und macht, man gehört zusammen, man genießt das auch. Bei uns ist es halt so, dass wir abends der eine rechts auf dem Sofa, der andere links auf dem Sofa und dann dämmern wir irgendwann weg und dann schrecken wir hoch, schon wieder zu spät. Und dann gehen wir ins Bett und dann versucht man krampfhaft noch was zu lesen. Gehört ja dazu, dass man noch was liest, bevor man schläft. Die Zeit heutzutage ist unbarmherzig. Ich denke, die Zeit war immer unbarmherzig. Und so schläft manche Beziehung ein. So schläft manche Beziehung ein. Wir hatten vor vielen Jahren in der Gemeinde einen schlimmen Fall, wo eine Ehe kaputt gegangen ist, wo fast die Gemeinde dran zerbrochen ist, wo dann die Parteiung ging, der eine halten zu dem, die anderen halten zu dem und ich habe mich eigentlich überall rausgehalten, ich habe dann mit allen beiden mal gesprochen und erschreckt hat mich, was die Frau mir sagte, Jonas, ich brauche mal wieder einen, mit dem ich lachen kann, der mich mal in den Arm nimmt, der mir sagt, dass ich ihm was wert bin, dass er mich liebt. Und das möchte Jesus, versteht ihr? Warum Jesus dich fragt, hast du mich lieb? Oh ja, weißt du doch, ich habe damals ja gesagt, das gehört dazu, ne? Ich bleib dir auch treu. Ne? Nein, da will ich es immer wieder mal hören. So wie das doch Männern auch tut. Ne? Männern tut das auch gut, wenn die Frau mal sagt, ach, ich habe das nicht bereut, dass ich dich damals geheiratet habe. Ich mag dich immer noch genauso. Ich denke, das Schlimmste ist, nicht nur die Ehe, sondern auch im christlichen Leben, wenn alles so dahin plätschert. Ich bin halt Christ, es ist halt so. Aber wenn du in dich reinhörst und sagst, hast du mich lieb? Kommst du in den Himmel? Das ist für manche Christen auch eine Floske, die schnell dahergesagt wird. Steh auf, nimm dein Bett und geh, sagt Jesus zu dem Kranken, der dort liegt. Was hat er vorher zu ihm gesagt? Deine Sünden sind dir vergeben. Und das sagt es noch einmal zu einem Mann, der liegt an diesem See oder an diesem Teich Bethesda, der hier immer von dem Engel mal bewegt wurde, einmal im Jahr. Und der Kranke, der das geschafft hat, das erste Mal ins Wasser zu steigen, der wurde gesund. Dieser hatte aber keine Chance. Und da trifft Jesus und Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh. Jonas, steh auf, nimm dein Bett und geh. Wenn ich manchmal durchhänge nach der Arbeit und einfach alle 5 Grad sein lasse, und im Hinterkopf, aber das doch gerade, du bist der Älteste, du gehörst zur Gemeinde, du musst dich doch kümmern um den und den und den. Und manchmal fehlt die Kraft. Jonas, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und ich habe letztes Mal einen alten Bruder besucht in der Gemeinde, der wirklich spartanisch lebt, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und ich kam zum Abendbrot, da war eine kleine belegte Schnitte auf dem Teller und er war schon im Schlafanzug und er geht abend 6:30 ins Bett. Tag für Tag, weil er mit der Welt nicht mehr klarkommt. Er guckt zwar manchmal Nachrichten an, aber es ist ihm alles zu viel. Und dann steht er früh 8 auf, hat alle seine Kinder schon begraben müssen. Die Kinder, die weggegangen sind, in die Welt, als Kind in der Gemeinde aufgewachsen und dann als Jugendliche weggegangen in die Welt und er musste alle seine Kinder schon begraben. Und ich habe mit ihm gesprochen und es war ein gutes Gespräch und ich habe mit ihm gebetet und ihr müsstet das sehen, wo ich mit ihm fertig war mit Beten. Da saß dort wie ein kleiner Junge, der hat dort gequietscht vor Freude. Das war für jetzt so richtig schön, dass du da warst. Seine Frau ist auch schon lange tot und dieser ganze Schmerz war dort weg. Er hat wirklich über alle 4 Backen gestrahlt. Das war für mich so, ich bin dort nach Hause, ich bin dort durch die Straßen gehüpft, ne? Was ein kleiner Aufwand für mich war, hat diesen Menschen so viel bedeutet. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Ist nicht nur immer krankheitsbedingt gemeint, auch manchmal unsere Bequemlichkeit, auch unsere Lauheit manchmal. Oh, ich kann das nicht so richtig glauben und ich bin doch nicht. Und kennt ihr das? Dass man sich immer wieder auch sagt, ach ich doch nicht. Und die Stimme im Ohr, ach du doch nicht. Das sind andere, viel bessere Christen, aber du doch nicht. Setz dich mal in der Kirche ganz hinten hin, das ist dein Platz. Kennt ihr diese Stimme? Ist Quatsch. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Jesus möchte Menschen haben, die auch stehen können. Nicht immer. Man kann auch schwach sein in Jesu. Ja, nicht, dass ihr das falsch versteht. Aber stellt euch mal vor, ihr hättet jemanden zu Hause, der immer nur... Ja, also, wie ich mich kenne, nach der 3. Woche würde ich aber mal in Blägerz rauslassen. Ja, also Junge, jetzt... Komm. Ist das nicht eine Hammerbotschaft zu Weihnachten? Dieser Sohn Gottes spricht zu uns. Und wenn ihr ehrlich seid, ihr habt doch die Stimme auch schon gehört, oder? Wisst ihr, wann ich sie zum letzten Mal gehört habe? Heute früh. Auf dem Weg hierher. Da ist vor mir einer abgebogen. Und da ist nicht abgebogen. Da hat es zelebriert, das Abbiegen. Ja. Erstmal schön runterschalten. Fast zum Stehen kommen, obwohl alles frei ist und die Einfahrt ist so breit, ganz langsam dumm. Und mir rutschte ein Schimpfwort raus. Es war ein Tier, mehr sage ich nicht. Sofort war die Stimme da, Jonas, du fährst jetzt nach Wekau und du predigst. Und hier brauchst du so ein Wort. Ich hatte die Silberstraße zu tun damit. Ja, die Stimme Gottes spricht, Jesus spricht. Manchmal so, wie wir es gar nicht hören wollen. Kennen wir doch auch, oder? Die Stimme ist sofort da. Die Stimme ist sofort da. Und wenn du dann gehorsam bist, dann ist die Stimme wirksam in dir. Seht auf, der Retter kommt, heißt es in dem Lied. Wachet auf und seid bereit. In die Trauer greift Gott ein. Er ist nahe dem, der weint. Dass auch in der tiefsten Not uns das Licht der Hoffnung scheint. Da hinein, Markus 6, Vers 34, und Jesus stieg auf und sah die große Menge und sie jammerte ihn, denn sie waren Schafe, die keinen Hirten hatten. Und er fing eine lange Predigt an. Trauer ist was Furchtbares. Trauer kann einen die Luft rauben, den Atem rauben. Trauer kann das Herz so zusammenpressen, dass du nicht mehr richtig leben kannst. Trauer hat nicht immer was mit dem Tod zu tun. Trauer kann sonst was für Möglichkeiten sein, aber Trauer ist ein schlimmes Gefühl. Und ich denke, jeder von uns hat schon mal Trauer erlebt. Ja, das fängt in der Jugend an, das schimpft sich Liebeskummer. Trauer ist was Furchtbares. Trauer kann Menschen dahin bringen, dass sie sich das Leben nehmen. Da steht aber in diesem Versen, in die Trauer greift Gott ein. Jesus sagt, ich habe die hier, seht ihr hier, die sind wie Hirten, wie Schafe ohne Hirten. Wieder ein Beispiel aus meiner Familie, mein Vater, ne, hat ja doch ein bisschen ein paar Tiere. Der hatte Schafe jetzt im Garten, die waren das ganze Jahr im Garten, Riesengehege. Ne, und der hat eine Woche lang versucht, diese Tiere in den Stall zu bekommen. Keine Chance. Und ich bin dann mit raus am Sonnabend, ich hatte richtig Galle dann noch eine Viertelstunde, weil die sind dort wie die Gazellen durch den Garten. Ne? Ich bin ja auch nicht mehr so der Jüngste. Mit dem Hinterherrennen ist dann auch irgendwann Schluss. Mein Kleiner, der 13 ist, der hat sich dort alle Mühe gegeben. Aber jedes Mal, wenn wir sie fast in der Ecke hatten, haben die es doch wieder geschafft, irgendwo uns auszutricksen und durchzurennen. Wie die Wilden, obwohl wir ihnen eigentlich was Gutes wollten. Ne? In der Kälte war ja kein Gras mehr da, in den Stall holen. Aber diese Viecher, ist doch ein Bild. Ein Schaf ohne Hirte ist eigentlich verloren. Ein Schaf ohne Hirte ist hoffnungslos verloren. Entweder verhungert oder es erfriert oder es holt einen Wolf oder einen Bär oder einen Löwe. Wenn ich keinen Hirten habe, gibt es nur diese Möglichkeiten. Entweder ich verhungere irgendwann, geistig gesehen, oder ich erfriere irgendwann und am Ende holt mich der Löwe. Da wird sogar in der Bibel beschrieben, dieser Löwe, der umhergeht. Aber Gott sei Dank, wir haben einen Hirten. Jetzt kommt mal von der Gemeinde runter, nur auf dich. Du hast einen Hirten an deiner Seite. Ist das nicht eine Zusage? Einen Hirten. Habe ich dir schon mal erzählt, wo ich erste Klasse war, wo Chaos war, sondern wir mussten noch sonnabends in die Schule und Lauter war völlig vereist. Nur Eis, das hat nachts geregnet, ist es kalt geworden, war wirklich nur Eis. Und meine Mutter wollte mich in die Schule lassen, war ja nur Eis und hat meinen Vater aus dem Bett gehauen und der solche Filzstiefeln, ja, mein Vater ist so groß wie ich, ein Schmied gewesen, ein Bulle von Kerl. Ja. Und er hat mich in die Schule geschafft, leider in die Schule geschafft. Ja. Ich habe gedacht, der Mutti setzt sich durch, der kann zu Hause bleiben bei dem Wetter. Und ich hing eigentlich nur an diesem Arm, ne, mit meinem Ranzen auf dem Rücken und mir zog es nur die Beine weg. Ich sah neben mir nur diese Filzstiefeln, ne, aber die standen. Und wie ich auch gerutscht war, ich hing an dem Arm fest. Mir ist nichts passiert. Bis in die Schule hat er es geschafft, mich zu bringen. Mir ist nichts passiert. Ich war an diesem Arm fest. Diese Stiefel standen. Wo sie standen. Das ist doch ein Bild. Wenn du an dieser Hand Gottes bist, dann wirst du das Leben bestehen. Du wirst ausrutschen, immer mal wieder. Aber diese Hand hält dich. Und die hält dich fest. Und auch wenn es dir die Füße zieht, deine Verbindung zu diesem Hirten steht. Eine unglaubliche Neuigkeit. Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage, sagt Jesus, alle Tage, bis an der Weltende. Bei manchen Menschen möchte man nur sein, wenn sie gute Tage haben. Ne? Aber Jesus sagt, ich bin bei dir auch in den Tagen, wo du schlecht drauf bist. Meine Tochter ist jetzt 18, hat angefangen zu studieren und manchmal ist das nicht einfach mit so einer 18-jährigen Tochter, 13-jährigen Sohn, ne? der so langsam in die Pubertät einschimmert, gegenüber am Tisch der 18-jährigen Tochter. Könnt ihr euch vorstellen, was da los ist? Manchmal am Tisch. Herrlich. Rechts und links zwei Eltern, die von der Arbeit breit sind. Ist doch schön, ne? Ich bin bei euch alle Tage. Manchmal bin ich für Gott wahrscheinlich auch nicht ertragbar. Mensch, der Jonas, der fährt jetzt wieder und meckert wieder im Auto rum, obwohl er genau weiß, dass ich das nicht mag. Fährt gerne ein bisschen zu rasant. Hat schlechte Laune. Hat das. Ich komme beim Jonas nur noch vorbei, wenn er gute Laune hat. Da ist er ertragbar. Was wäre denn das für ein Hirte? Was wäre denn das für ein Gott? Er erträgt mich immer, so wie ich bin. Er wird vieles nicht tolerieren. Er wird auch von dir verlangen, dass du dich stellenweise änderst. Und er wird auch die Kraft dir geben, dass du dich ändern kannst. Ich habe einen Hirten, ein wunderbarer Hirt. Gibt es was Besseres? Muss ich Angst haben in der Welt? Ich muss eigentlich keine Angst haben, oder? Aber ganz schnell hat man Angst. Neues Leben zieht dort ein, wo die Herzen müde sind. Gottes Geist weht durch das Land wie ein frischer Morgenwind. Advent ist ja das Beginn des Kirchenjahres. Es ist schön gewählt, dass am Beginn eines Kirchenjahres der Advent kommt. Der Ewigkeitssonntag ist das Ende eines Kirchenjahres und der Advent der Anfang eines Kirchenjahres. Wunderbar. Das Jahr stirbt, der Ewigkeitssonntag, wir erinnern uns daran, dass es ewig sein wird und wir beginnen mit das Warten auf unseren Herrn, mit der Wiederkunft auf unseren Herrn. Und wir warten und Gott wird uns Kraft geben in dem Warten, auch wenn das Warten lange ist und man das Warten auch manchmal schwer fällt, das Warten einen manchmal Kraft raubt und viele auch aufgegeben haben zu warten, auch Christen. Ich habe auch schon von Christen den Satz gehört, ach ihr immer mit euren Reden, der Jesus kommt wieder. Da muss doch so viel geschehen, ach mir doch nicht. Kann einen müde machen. Oder? Aber wie ist denn das Warten gemeint, auf das Warten Jesu? Wenn du deine Augen schließt auf diesen Planeten, wird er da sein. In diesem Moment wird er da sein und wird dich heimholen. Wir warten auf die große Wiederkunft. Ja, ich warte auch drauf. Aber für jeden sei es gesagt, sobald du deine Augen hier schließt auf diesem Planeten, wird er da sein. Und wird dich heimholen. Wir sagen es doch so schön in den Gemeinden, sie sind heimgegangen, oder? Er wird da sein. Zu diesem zweiten Mann am Kreuz sagte er, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist unsere Zukunft. Wir haben eine Zukunft. Wenn wir hier die Augen schließen, in dem Moment ist Jesus da und nimmt uns mit. Gibt es ein schönes Lied von Albert Frey, da heißt es am Ende, und wenn die Zeit gekommen, wenn du gehen musst, dann flieg heim zu Jesus. Kennt ihr das Lied? Flieg heim zu Jesus. Wir waren jetzt in Thalheim, da haben die Konzert gegeben, da sind die Tränen wieder geflossen. Diese Freude auf Heimfliegen zu Jesus, das ist doch das, was uns durch diese Welt trägt. Aber wir suchen gerne in dieser Welt. Bei unserer Firma geht es zur Zeit rauf und runter, keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Und jeder hofft, irgendwas zu erhaschen vom Vorstand, von da und da und da. Geht's weiter, geht's nicht weiter? Selbst ich bin manchmal hin und her gerissen. Aber wir sollen da keine Angst haben. Unser Hirte führt uns. Unser Hirte leitet uns. Wir feiern heute Abend mal, weil wir glauben, dass er gekommen ist. Glaubt ihr das, dass er gekommen ist, dass er hier war? Ich habe mich mal wirklich zu Hause hingesetzt und habe mich mal gefragt, glaube ich das wirklich, alles, was ich so erzähle? Glaube ich das wirklich, alles, was ich so höre? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, so wie ich atme, so glaube ich. So wie ich weiß, dass ich atmen muss, um zu leben, so glaube ich, dass es Jesus gibt. Dass Jesus da war, dass Jesus gestorben ist, dass Jesus auferstanden ist, das ist für mich ein fester Bestandteil meines Lebens. Da gibt es keinen Zweifel. Als sie aber aßen, steht in der Bibel ab Vers Matthäus 26, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sagt, trinkt alle daraus, das ist der Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an dem Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, jetzt kommt's, mit euch in meines Vaters Reich. Mit euch. Ist das nicht schön? Ich trinke das erst wieder, wenn alle ihr da seid im Reich meines Vaters, dann trinke ich es mit euch zusammen. Dann trinke ich das mit euch zusammen. Also, du hast schon mal eine Prognose für deine Zukunft. Du wirst einmal an diesem Tisch sitzen, an diesem Abendmahlstisch. Da gibt es so ein uraltes Lied hier, komm heim zum Abendmahl. Kennt ihr das? Komm heim zum Abendmahl. Da werden wir sitzen. Das wird nicht Kitschiges sein, das wird nicht Niedliches sein, das wird einfach eine Riesentafel sein, wo wir erlöst sind, wo alles abfällt, wo du keine Last mehr hast. Und dort werden wir Mahl feiern mit dem Herrn. Und wir werden ihn erkennen. Wir werden erleichtert sein. Ich hatte einmal einen Traum vor vielen Jahren, den werde ich nie vergessen. Ich habe geträumt, dass Jesus wiederkommt. Richtig im Traum. Und ich habe das geträumt und ich stand dort mit meiner ganzen Gemeinde. Wir standen dort wie an so einer Klippe, wo es nicht weiterging. Ich habe einige aus der Gemeinde erkannt und einmal rief einer, jetzt kommt er! Und dann hat man so am Himmel, also das ist mein Traum, so wie ein Komet langschweifen sehen, so riesengroß. Und in dem Moment, wo ich das gesehen habe, habe ich im Traum richtig gemerkt, wie mit einem Schlag alles weg war. Ich war auf einmal im Traum richtig leicht. Ich habe gewusst, jetzt ist dieser ganze Spuk hier vorbei. Das war so ein, entschuldigt das Wort, geiles Gefühl. Das war so geil im Traum, muss ich euch einfach sagen. Das war genial. Ich habe sowas noch nie wieder erlebt, so ein Gefühl. Und so stelle ich mir das vor, wenn Jesus uns nach Hause holt, dann ist das alles weg. Dafür war er hier, dafür singen wir Weihnachtslieder, die runtergehen bei mir wie Öl. Weil ich glaube, dass dieser Herr wiederkommt. Und auch so wenige noch hier sitzen, er wird kommen. Was steht, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Vor vielen Jahren, zu den 90er Jahren, da waren Leute in Deutschland so Erweckung, ne? Erweckung, da war Erweckung, an jedem Ecke war Erweckung. Da sind wir nach Berlin gerammelt, da haben wir Bibeltag, Jesusmarsch und wie das alles hieß. Stadion im Olympiastadion, ich weiß nicht, ob da jemand von euch war, da war Erweckungslobpreis. War alles gut, war alles schön. Aber wenn ich jetzt unser Land angucke, es kann einen grauen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Ich gehe immer mehr davon ab, dass ich sage, mehr, wir werden als Gemeinde noch viel erleben. Wir werden auch die Wunder Gottes sehen. Aber das wird nicht so, sondern das Wort Gott wird meistens im Verborgenen. Versteht ihr mich? Was sagt Jesus meistens zu den Leuten, die er geheilt hat? Seid still. Erzählt es nicht weiter. Trotzdem hatte er Zulauf ohne Ende. Er wollte nicht, dass das, wer weiß, wie aufgebauscht wird. Und ich denke manchmal, wir hüten uns als Gemeinde. Wir wollen wachsen, ja, aber das Wichtigste ist nicht die Wunder. Das Wichtigste ist, dass wir von Jesus erzählen. Das andere wird sich dazu gesellen. Aber das Wichtigste ist das Verkünden des Evangeliums. Oder? Das ist das Wichtigste. Das ist eine spannende Geschichte. Und ich habe schon oft auf Arbeit erlebt, wenn ich mit manchen ins Gespräch komme, im Glauben, dass dort die Sprüche kommen, ja gut, so habe ich das noch nie gesehen. Eine Frau sagte mal zu mir, das muss uns doch jemand sagen. Hallo? Muss es doch mal jemand sagen, was hier wirklich los ist, was denn in dieser Welt los ist. Aber wisst ihr, manchmal ist mein Jesus so klein. Wenn ich mit Leid konfrontiert wäre, mit schlimmem Leid, dann denke ich manchmal, wo fange ich denn jetzt mit Jesus an? Das klingt dann so banal. Glaub an Jesus Christus. Na, red ich mir dann ein. Wen habe ich denn zu verkünden? Wer ist es denn? Das ist der Sohn Gottes. Manchmal will uns wirklich Trauer, Leid und Schmerz den Atem rauben. Oder? Aber Jesus hat das alles besiegt. Jesus hat das alles besiegt. Was hat Jesus mit Dämonen meistens gemacht? Seid still. Seid still. Und die waren sofort ruhig. Lest mal die Evangelien. Ne? Wenn sie Jesus gesehen haben, oh, du Sohn des Höchsten, müssen wir dann schon vor der Zeit und das Gejammer und Gewimmer. Und er hat sofort gesagt, seid still. Das ist unser Herr. Das ist unser Herr. Der diskutiert nicht rum. Der steht über den Dingen. Da gibt es ein schönes Lied. Es liegt Kraft in den Warten auf den Herrn. Kennt ihr das? Am Ende über den Staub der Welt. Gab es mal so 89, ne, der Letzte macht das Licht aus, hieß es mal so bei uns, ne, wo ja der 89. die Wende war. Der Letzte in der DDR macht das Licht aus. Und ich denke manchmal, wenn ich dieses Lied höre, am Ende wird Jesus hier ausscheiden. Ne, weil er sich am Ende über alles erhebt. Am Ende steht er über allen. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und wohl dem, dessen Namen geschrieben steht, wohl dem, der ihn kennt. Es ist schwer, ne? Schwer Christ zu sein, oder? Nicht schwer. Was steht geschrieben? Wir müssen nur an ihn glauben. Wir müssen nur an ihn glauben. Dann sind wir gerettet. So einfach ist das. Glaubst du an Jesus? Hast du Jesus lieb? Beantwortet mal die Frage für euch selber. In dieser Adventszeit. Wir feiern jetzt Abendmahl. Ich weiß nicht so richtig, wie das bei euch läuft. Ich nehme mal an, ich stehe jetzt in der Mitte und rechts und links ein Bruder. Wir sollen Abendmahl feiern zum Gedächtnis an unseren Herrn. Wir sollen Abendmahl feiern, das ist nichts Mystisches, das ist auch nicht Sorgen und Puppen. Manche haben so Abendmahl. Wir hatten so einen Bruder früher, der konnte es nicht ausgeben. Oder da war irgendwas, war, oh, ich kann das Abendmahl nicht ausgeben. Wir sollen uns im Abendmahl an den Herrn erinnern, was er für uns getan hat. Wir sollen uns mit Freude daran erinnern. Brecht das Brot zu meinem Gedenken, trinkt den Wein zu meinem Gedenken. Führ dich immer wieder vor Augen. Er wartet, bis wir bei ihm sind, und dann trinkt er mit uns zusammen dieses Abendmahl. Und wir feiern das Abendmahl, weil wir an ihn glauben. Ich feiere doch kein Abendmahl für irgendwas, was ich nicht glaube. Ich bete doch nicht zu irgendwas, was ich nicht glaube. Ich mache das doch nur, weil ich glaube, oder? Wir sagen bei uns immer in der Gemeinde, wir laden zum Abendmahl ein. Jeden, der sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Jeder, der sagen kann, mein Leben gehört Jesus, der kann am Abendmahl teilnehmen. Wer das noch nicht so richtig sagen kann und wer sich da noch ein bisschen ausgebremst fühlt, der soll das mal an sich vorbeigehen lassen. Ganz locker, das ist nichts Schlimmes. Guckt auch keiner hin, wie du das mal an dir vorbeigehen lässt, das ist nichts Schlimmes. Manchmal gibt es auch so eine kleine Stimme, wie bei mir heute früh im Auto, die sagt, hallo mein Freund oder meine Freundin, da ist noch was, weißt du, was du da so, bring das mal in Ordnung, dann kannst du wieder mal mit mir feiern. Wenn du diese Stimme hörst, dann hör auf diese Stimme. Aber ansonsten feier das Abendmahl für deinen Herrn, für deinen Jesus, das ist mein Jesus. Bitte die Brüder nach vorn, dass wir Abendmahl feiern.